Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 125. Heute zum Thema der Ukraine-Russland-Konflikt, den wir ja eigentlich schon länger verfolgen und was das Ganze mit der Börse zu tun hat. Philipp, wie war deine Woche und was hast du uns heute mitgebracht?
Wie war die Woche? Ich bin gestern Abend bei windigem Wetter aus Bella Italia zurückgekommen. Ich war in der Emilia Romana, also Bologna, Imola, und war da beruflich. Und ach, es ist einfach wieder schön angekommen. Schlechtes Wetter und Regen. Dann bin ich trotzdem mit einem Kollegen nach Venedig gefahren. Und ich muss ja sagen, also da ist ja 110 oder 130 auf der Autobahn. Wenn du dann 110 fährst, gibt es Lichthupe und Blinker den ganzen Tag. Und das war schon unglaublich. Und es waren noch so 170 Kilometer, aber so gefühlt, also das waren die längsten 2 Stunden meines Lebens. Wenn du, weil die Autobahnen in Italien sind ja gerade, dann gibt es eine Kurve und dann geht es wieder gerade. Die ganze Zeit. Tolle Stadt, Venedig, sehr zu empfehlen. Ich mag ja einfach auch die Menschen, die Italiener sind. Ach, sie sind herzlich, sie sind nett, sie sind humorvoll, sie sind laut. Also das muss man natürlich auch mögen. Und aber es war einfach wieder schön. Ich habe leider nichts aus Italien mitgebracht. No. Aber am Sonntag gibt es ja noch die Check-Aktie im Aktiencheck. Also alle, die kommentiert haben, sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Wir hauen die Check-Aktie raus. Die Analyse von Peter, die hat der Peter uns heute mitgebracht. Die stellen wir auch in die Shownotes. Und bei mir soll es heute gehen um Startups. Ich werde mit dir über Tiere sprechen. Wir sprechen über die Marine, über U-Boote. Wir sprechen über die Autoindustrie im Top und im Flop. Und als Investmentidee habe ich auch eine Aktie mitgebracht, die, glaube ich, mit sogar in deinen Top-Aktien ist, in deinem Depot. Also es bleibt spannend. Bleibt auf jeden Fall dran. Wie war denn deine Woche und was hast du uns denn heute mitgebracht?
Ich stecke ja wieder extrem im Arbeitsleben, also kann ich wieder das Klassische sagen, dass ich viel arbeite und es ist jetzt auch wieder
warm. Deine Touren gehen wieder los.
Meine Touren gehen wieder los, ich bin also wieder viel unterwegs und auf der Straße.
Hast du eine Investmentidee mitgebracht? Also man muss dazu sagen, du bist ja selbstständig und als Teil davon bekommst du immer ganz gut mit, wie diese Guthabenkarten ja laufen.
Ja, das genau.
Du hast ja Roblox relativ früh erkannt.
Ja, genau.
Ist der nächste Trend?
Ja, das erleuchte uns. Ist eine gute Frage, aber so dauerhaft geht natürlich auch immer, ich sag mal so die Google-Sachen, Google Play, natürlich auch Apple und ja, Sony PlayStation ist natürlich auch immer sehr gefragt und ja, ist natürlich immer wenig, ja, aussagekräftig für die ganze Welt, ja, umsatztechnisch, aber ist zumindest manchmal schon so eine gewisse Tendenz, die man vielleicht rauslesen können. Also ich habe heute mitgebracht die Quartalszahlen zum einen, dann eine Übernahme, die ich sehr interessant fand. Dann ist auch ein neues
ja, eine neue Nachricht so aus dem der Werbebranche, die auch die Werbebranche ein bisschen belastet hat. Mein Top und Flop natürlich, da kommen wir später drauf. Und dann denke ich, haben wir hier auf jeden Fall viel Diskussionsbedarf im Hauptthema.
Dann erleuchte uns mit den Quartalszahlen.
Ja, fangen wir an mit Nvidia. Wurde ja auch schon in der in unserer Facebook-Gruppe, also da auch gern mit reinkommen, angesprochen, ja, wie wir Nvidia und die Quartalszahlen so sehen. Und dass das Unternehmen natürlich hoch bewertet ist, ist keine Frage, aber sie liefern auch. Also sie haben so viel Halbleiter für KI und Grafikkarten verkauft wie noch nie. Das ist eigentlich auch fast keine Überraschung, wurde auch erwartet, nur eben auch nicht auf dem Niveau. Also es ist enorm weiter nach oben gegangen. Umsatz plus 53%, das muss man halt auch erstmal schaffen, im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 7,6 Milliarden Dollar. Also doch eine Stange Geld. Davon sind 3 Milliarden Dollar Gewinn gewesen. Also auch das ist eine wahnsinnige Marge. Doppelt so hoch wie im Jahr zuvor. Also 100% Gewinnwachstum. Der Gaming-Bereich, der wuchs um satte 37%. Also auch hier ist noch lange kein Ende in Sicht. Das Geschäft mit den Rechenzentren mit 72% natürlich noch dominierender, als es das Gaming oder dieser Gaming-Sektor ist. Einzig schlechteres Ergebnis ist natürlich das Autogeschäft, da ist der Umsatz um minus 14% zurückgegangen. Liegt natürlich auch daran, dass man hier Produktionsprobleme hat aufgrund der restlichen Halbleiter, die natürlich dazu führen, dass man weniger Autos herstellt. Trotzdem hat man natürlich tolle Partnerschaften, die zum Beispiel Jaguar und Land Rover möchte ab 2025 alle Chips im Auto, die relevant sind natürlich für das Thema autonomes Fahren, von Nvidia beziehen. Auch das ist doch eine positive Nachricht, kam erst am Mittwoch rein. Und die Aussichten für das Q1 sind, Philipp, jetzt halte ich fest, 8,1 Milliarden Dollar
unglaublich.
Umsatz und die Erwartungen sind 7,3 Milliarden. Also man hat quasi hier schon mal im Voraus die Prognose deutlich erhöht und auch deutlich höher als die Flüsterschätzungen es ohnehin schon getan hatten. Das Einzige, was das Ergebnis natürlich belasten wird, ist natürlich diese Zahlung an Softbank, weil natürlich diese Übernahme mit ARM nicht geklappt hat. Deswegen hat man hier natürlich so ein bisschen gewinntechnisch Gegenwind, ist aber auch nicht so dramatisch, wenn man weiß, dass es ein Einmaleffekt ist. Und belasten sie natürlich weiterhin diese Komponentenengpässe, die eben nach wie vor bestehen, gerade auch bei den etwas einfacheren Chips. Nvidia, du hattest es nicht im Depot oder warst du investiert?
Doch, ich bin investiert. Vorm Aktiensplit bin ich rein.
Ah ja, genau. Also Aktie leicht im Minus, aber das heißt gleich, ist dann im Zuge des recht schwachen Marktes mit minus 7% dann doch noch relativ stark unter die Räder gekommen, aber alles halb so wild. Langfristig sicherlich nach wie vor interessant. Dann hat Palantir geliefert. Oder was heißt geliefert? Sie haben zumindest Quartalszahlen gebracht und geliefert. Mhm. Man hat vor allen Dingen erstmal einen geringeren Gewinn als letztes Jahr geliefert, also nur 0,02 Cent oder 2 Cent je Aktie statt die erwarteten 0,35 Dollar. Umsatz deutlich übertroffen, wie ich finde, ist wichtiger als Kennzahl, dass es jetzt hier noch nicht um wirklich Gewinn geht, ist, glaube ich, bei einem Wachstumswert nach wie vor ein großes Thema. Umsatz also deutlich stärker gestiegen als angenommen und das gesamte Geschäftsjahr selbst mit 1,52 Milliarden Dollar beendet im Umsatz und das sind im Vergleich zu 2020 schon mal 40% Wachstum. Da hat man 1,09 Milliarden gemacht. Also ich finde es immer noch in Ordnung, 40% Wachstum Palantir. Die hohe Bewertung ist jetzt stark abgebaut worden. Ich glaube, langfristig macht man hier trotzdem nichts falsch.
Sind wir jetzt einstellig?
Noch nicht, nein.
Noch nicht?
Noch ein bisschen Platz. Ja. Ging auf jeden Fall ein gutes Stück zurück. Und ja klar, wenn jetzt alle hochbewerteten Aktien runterkommen, ist Palantir definitiv mit dabei. Aber gut, Augen zu und durch. Wenn man überzeugt ist von dem Unternehmen, sollte man auch solche Rückgänge mitnehmen. Kommen wir zu einem anderen Unternehmenssektor oder überhaupt ganz anderen Branche, und zwar Walmart. Die haben ebenfalls berichtet und hier kann ich mal ein Zitat des CEOs mitbringen, und zwar: Wir haben ein starkes Jahr stark beendet. Und das kann man so auf jeden Fall sagen, auch wenn der Umsatz hier mit 2,4% nicht viel, also mehr, 2,4% mehr als im letzten Jahr, nicht viel aussieht, sind es natürlich auf dem Niveau von 573 Milliarden Dollar schon enorm hoch. Vor allen Dingen, weil man auch das operative Ergebnis um 15% steigern konnte. Also auch hier wirklich erfolgreich für alle, die, wirklich einen Anker im Depot haben wollen, ist Walmart wahrscheinlich einfach wirklich gesetzt. Ne? Also sieht sehr gut aus. Das Online-Geschäft läuft ebenfalls sehr, sehr gut. Airbnb hat berichtet, auch das vielleicht noch nennenswert. Sie sind in der Gewinnzone. Und auch wenn ein leichter Verlust insgesamt im Geschäftsjahr 21 aufgetreten ist, war das Q4 doch schon wieder positiv. Man hat den Umsatz von 2000 oder vor Corona wieder erreicht, was ich auch stark finde, dass man es trotzdem, dass das Jahr eigentlich mit Corona ja trotzdem noch stark konfrontiert war, hat man hier doch viel geschafft. In Q4 2021 hat man 38% mehr Umsatz gemacht als im Q4 2019, was das echte Vergleichsjahr ist letzten Endes, weil ja die anderen zwei Jahre durch Corona gebeutelt waren. Oder das andere Jahr, ne, 2020 natürlich. Die Normalisierung wird also jetzt erwartet. Also hier scheint man jetzt auch mit ordentlich Schwung wieder aus der Krise zu kommen bei Airbnb. Und man wird natürlich auch davon profitieren, dass man weniger Konkurrenz hat, rein tendenziell. Es sind nicht unbedingt die Hotelbuchungen, aber man hat natürlich auch viele Player am Markt verloren. Enttäuschende Zahlen, Philipp, gab es noch von Roblox. Du hast es gerade eben schon angesprochen, Roblox. Mhm. Ne? Also hier ist zwar die Story nicht um ihn gelaufen, aber der Umsatz minus 11% im Vergleich zum Vorjahresquartal, das war natürlich da auch mit Einmaleffekten ein bisschen beworben vom, ja, dem ganzen, ja, wenn man zu Hause geblieben ist, ne? Vielleicht hatten die Schulen zu, das hat natürlich alles dazu geführt, dass man mehr gezockt hat und mehr Geld ausgelassen hat oder ausgegeben hat. Der Verlust war höher als erwartet, auch das natürlich nicht sehr positiv für die Anleger und der Corona-Effekt, der hat erstmal gewirkt. Die Frage ist natürlich jetzt, wie man wieder zu Wachstum zurückkehrt. Kein Zweifel besteht aber darin, dass sie natürlich Branchenführer in der Metaverse sind und dementsprechend natürlich auch eine gewisse Fantasie, eine Spekulation mitbringen, die man durchaus auch spielen kann, wenn man möchte. Die Aktie hat natürlich deutlich im Minus, schön implodiert, 25% ging es nach unten. Genauso wie auch das letzte Unternehmen und das wurde ja eigentlich in den Aktiencheck mit reingewählt, den wir morgen oder übermorgen mitbringen und die hatten wir ja schon mit vor ein paar Wochen betrachtet, die Shopify-Aktie. Mhm. Deswegen hier noch kurz zu den Zahlen. 41% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wie ich finde, auch enorm gut. Trotzdem noch, keine Frage. Im Geschäftsjahr 2021 hat man mit 57% auch nach wie vor ordentliches Wachstum gezeigt. Jetzt sieht man natürlich, dass die Basis dieser Umsätze natürlich höher wird und dann ist natürlich auch schwierig, diese Umsatz- oder diese prozentualen Steigerungen wieder zu erwirtschaften. Die Wachstumsdynamik lässt natürlich jetzt auf höheren Niveaus einfach auch nach. Das wurde auch so angekündigt. Der Gewinn ist eben rückläufig, weil man weiter stark investieren muss. Auch das ist natürlich erstmal nichts, was ein Anleger gerne hört. Und hier nochmal von Herrn Finkelstein, das ist der Shopify-Präsident, der da eben sagte, wir haben den Umsatz fast verdreifacht. Den GMV, also sprich dieses gesamte Volumen, das was über Shopify Kanäle eben läuft und das Shopify-Team mehr als verdoppelt, also sie haben auch ihre Personalbestände hochgefahren und die Zahl der Händler, die Shopify nutzen, ist fast doppelt so groß wie in 2019. Also das sind schon sehr, sehr gute Nachrichten. Was vielleicht für Unsicherheit auch sorgt, sind die nicht gesetzten Ziele. Also man sagt nicht genau, man möchte wieder dieses Jahr so und so viel Prozent wachsen. Man sagt, dass die 57% nicht erreichbar sind. Das ist natürlich klar irgendwo und ja, vielleicht können Sie da nur positiv überraschen, aber Unsicherheit ist natürlich an der Börse nicht beliebt. Man hat $200 Millionen für Investitionen geplant und dann am Ende war die Aktie doch tief im Minus mit minus 20%. Am Folgetag ging es dann nochmal weitere 11% nach unten. Also hier hat die Shopify-Aktie gut an Volumen verloren.
Vielleicht muss ich nächste Woche hier mal einsteigen.
Schon?
Mal gucken, was nächste Woche noch passiert.
Ja, warte auf den Boden, würde ich sagen.
Ich warte auf den Boden. Weißt du, wo man auch immer schön einsteigen kann? Das sind ja Startups. Und der Sponsor unserer heutigen Folge ist Companisto. Und wir haben ja auch schon einige Interviews mit Gründerinnen und Gründer geführt. Also für alle, die jetzt neu zuhören, Companisto ist eine Plattform. Hier kann man in Startups, also ausgewählte Startups, ab 250 Euro investieren. Oh. Und das Schöne ist ja, man bekommt ja tatsächlich richtige Aktien in sein Depot gebucht. Die haben natürlich aktuell noch keinen Wert, weil sie noch nicht an der Börse gehandelt werden. Aber wir können auch jetzt berichten, wir haben jetzt schon Entscheidungen getroffen als Teilgesellschafter, tatsächlich auch über Gehälter, über Jahresabschlüsse. Es gibt Investoren-Updates. Ist immer ganz interessant, was auch bei Startups so abgeht. Also da gibt es ja die sogenannte Runrate, wo man dann auch weiß, wie viel Cash ein Unternehmen noch hat. Und die variiert jetzt auch schon in unserem Depot zwischen 14 Monaten. Und bleibt also da auch auf jeden Fall dran. Schaut euch mal unser MVI Holding Video dazu an, weil da besprechen wir natürlich auch das, was sich hier ergibt und was nicht. Und aktuell kann man auf dieser Plattform, und das finde ich einfach ziemlich cool, weil man auch einige Produkte kennt. Ich weiß nicht, kennst du denn Livi?
Als Produkt,
ja?
Nicht, also ich kannte es vorher nicht.
Also ich kannte es,
okay.
Weil ich Vattenfall-Kunde bin und sie haben ja eine starke Kooperation im Smart-Home-Bereich mit Vattenfall und finde ich ganz cool, dass sie jetzt hier auf dieser Plattform sind, Unternehmensbewertung, nur damit ihr das auch mal mitbekommt. 6,5 Millionen Euro, Finanzierungsziel sind 1,4 Millionen, angestrebte Rendite pro Jahr 70%, Gesamtrendite sogar 392. Wenn man sich dort anmeldet und investiert, also schon vorm Investment, kann man eine Investmentanalyse sich durchlesen, man kann sich die Unternehmenspräsentationen anhören. Es gibt sogar richtige Pitches, also man darf sich wie einer von der Höhle der Löwen fühlen. Und man kann dort auch tatsächlich Fragen stellen, ich habe mir das auch schon angehört. Also es ist richtig cool, wir haben ja auch zum Beispiel auch gemeinsam mit BASF Ventures auch schon in Unternehmen investiert. Also man hat die Möglichkeit, wirklich vor einem Börsengang mit dabei zu sein. Wichtig ist natürlich, das Risiko hier ist hoch, aber die Renditechancen sind natürlich auch gigantisch. Im Moment, wie gesagt, gibt es Smart Home, dann gibt es, finde ich auch relativ interessant, Virtual Reality trifft auf Medizin, eine Virtual Reality Therapiemethode für die Neurorehabilitation, ich hoffe, ich habe das jetzt fast richtig ausgesprochen, und die Dermago Group, die gibt es auch noch, hier kann man noch 125.000 Euro investieren, die waren ja auch bei uns oder bei dir im Interview.
Genau.
Und es macht auf jeden Fall viel Spaß, wie gesagt, wir würden auch weiterhin investieren, selbst wenn wir keine Werbepartnerschaft haben, das muss man ja auch mal an der Stelle sagen, den Link dazu, und wir würden uns natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, stellen wir euch in die Shownotes. Wir würden uns total freuen, wenn ihr euch über unseren Link anmelden würdet. Verfolgt uns weiterhin, weil dann verpasst ihr natürlich auch kein Update zu unserer MVI Holding, wo wir auch schon einige Startups-Investment haben.
Die Anmeldung ist natürlich kostenfrei. Da könnt ihr dann also auch euch einfach mit registrieren und einfach erstmal durchschauen, welche Startups es gibt. Dort kann man sich die Informationen reinziehen und dann, ich sag mal, auch wie in jedem Portfolio einfach breit diversifizieren. Wenn einer mal ausfallen sollte, ein Investment vielleicht schief läuft, kann das durchaus aufgefangen werden durch eben, sag mal, richtig erfolgreiche Startups, die eben dann auch durchstarten. Und so kann man dann doch recht schnell mal mit Anteilseigner werden und muss eben nicht warten auf ein IPO, bis man endlich in tolle Unternehmen investieren kann.
Genau. Wie gesagt, Link dazu gibt es in den Shownotes. Tolle, also coole Sache, dass man so auch in Startups investieren kann. Marcel, was hast du uns noch mitgebracht?
Ja, Intel kauft zu. Da habe ich mich gewundert, dass es dann doch zu einer recht schnellen Übernahme kam. Und zwar Tower Semiconductor wird übernommen. Und sie sind Chip-Auftragsfertiger und das ist ja auch das Ziel von Intel. Sie wollen ja so mehr und mehr zum Auftragsfertiger werden und Taiwan Semiconductor so ein bisschen in die, so ein bisschen in Wettbewerb treten, wenn man das so sagen möchte. Vom Volumen her ist da sicherlich noch eine große Gap dazwischen. Man beliefert bei Tower Semiconductor die Automobilbranche insbesondere.
Und natürlich auch Funkmäste.
Nein, leider nicht. Hätte man denken können, vom Tower Semiconductor hätte es auch gepasst. Aber vor allem die Automobilbranche wird beliefert mit, einfachen Chips und die Smartphone-Branche. Also etwas einfacheren Halbleiter in den Smartphones werden von Tower Semiconductor geliefert. 5,4 Milliarden Dollar werden dafür auf den Tisch gelegt.
Ja.
Das ist deutlich mehr, als die Bewertung von Tower Semiconductor an der Börse war. Also hier gab es auch einen ordentlichen Aufschlag. Die Börse insgesamt nahm es gut an, natürlich bei Tower Semiconductor. Die freuen sich natürlich über diese schnelle Erhöhung des Preises. Und auf der anderen Seite natürlich auch bei Intel. Und das ist eigentlich ein bisschen überraschend, weil ich finde, bisher gab es eigentlich nur schwierige Übernahmen bei Intel. So richtig, und das hat auch Markus Koch gesagt, es ist keine Übernahme so richtig gut geglückt, die man dann nicht später wieder rausgegeben hat oder per Spin-off an die Börse gebracht hat. Und Mobileye war jetzt auch nicht der absolute Knaller.
Zumindest aber die Rendite, die sie einfahren dürften, wird ja enorm sein.
Das stimmt, aber auch da hat man gemerkt, okay, wir müssen sie wieder ausgeben, wir müssen sie wieder per IPO an die Börse bringen. Das was hätte auch vielleicht innerhalb des Konzerns passieren können. Also offensichtlich gut. Aber man hat ja einen neuen Chef, CEO Gelsinger, der hat natürlich auch, einfach die Strategie ein bisschen angepasst und hat hier natürlich jetzt oder räumt hier nach und nach auf. Und deswegen vielleicht auch eine gute Übernahme, um das Intel-Geschäft weiter wieder ein bisschen auf Wachstum zu trimmen, was ja zuletzt das große Problem war.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Strategie. Taiwan Semiconductor hat natürlich auch das China-Problem, muss man tatsächlich sagen, sollten die Chinesen auch dort sagen, diese Insel ist unsere. Global Foundries könnte man sich in dem Bereich nochmal anschauen, aber ich glaube, Intel, von bewertungstechnisch sind die gut gelaufen. Bis jetzt vermutlich eher noch nicht.
Ne? Seitwärtsphase, seit Jahren.
Wollen natürlich jetzt viel investieren, könnte sein, dass die Dividende vielleicht auch mal gekürzt wird, halbiert wird etc. Ich glaube, ich würde mir eher die Global Foundries mal angucken. Hier haben wir natürlich noch große Ankerinvestoren. Ich habe die Woche aber auch gelesen, dass tatsächlich einige davon ausgehen, dass wir Ende des Jahres einen Chip-Überhang haben werden.
Ja, davon, das, klar. Also das ist ja das,
wenn ein Überangebot.
Alles, genau, wenn alle so viel produzieren.
Schweinezyklus.
Und dann, ne? Genau, und dann hast du plötzlich zu viel und dann sinkt der Preis enorm. Dann werden auch die Zahlen, die Kennzahlen implodieren. Das wird man dann sicherlich auch bei den ein oder anderen Herstellern in dem Bereich sehen. Und deswegen werden auch Investitionen zurückgefahren, dass das vielleicht auch für ASML gar nicht so gut wäre. Wobei sie natürlich, sag mal, eher so der Modernisierung auch wieder das auffangen können. Und natürlich auch mit neuen Produkten, deswegen nicht allzu bärig. Aber ich glaube, dieses Überangebot, was du gerade ansprichst, wird stattfinden.
Definitiv. Hast du eigentlich in letzter Zeit mal bei zum Beispiel Essenslieferdiensten bestellt, die aber Lebensmittel nach Hause bringen?
Ja, das erste Mal bei Flink und ich mache keine Werbung, aber lief.
Wie lange hat es gedauert?
Das war das Problem. Also tatsächlich hat es länger gedauert als erst gesagt. Also angekündigt waren 12, 13 Minuten. Wäre auch möglich gewesen. Am Ende waren es, ich glaube, 25, es war jetzt nicht dramatisch, aber deswegen hat man sich sofort entschuldigt. Also es gab sofort eine E-Mail mit natürlich Versandkosten frei beim nächsten Mal, um es wieder gut zu machen.
Immerhin. Preislich, was sagst du?
Ja.
In Ordnung?
Ja.
Oder, also für die schnell, oder hast du deinen Wocheneinkauf da gemacht und hast gesagt, Schatz, guck mal, was ich alles eingekauft habe?
Nein, tatsächlich war es genau die Situation, wofür sie gemacht sind. Ne? Also wir haben festgestellt, Mist, Rucola, der ist nicht so richtig gut, wir brauchen jetzt noch Rucola. Und dann haben wir geschaut, Mensch, Flink, das ist eigentlich eine Lösung, ehe jetzt einer losfährt, das ist auch Quatsch. Und haben dann noch was anderes, also gleich noch was Zweites in den Warenkorb gelegt, damit es, ich sag mal, nicht nur Rucola ist. Und dann haben wir quasi den Abend nochmal ergänzt, indem wir wirklich alles, was man braucht, nochmal schnell
geholt haben. Vielleicht waren die eigentlich pünktlich, aber die haben nur so lange die ganzen Treppenstufen genommen, bis die bei dir oben sind.
Ja, es ging eigentlich nur in die Hälfte.
Ja. Gut, also Flink. Ich weiß gar nicht, wofür der, also Flink ist wahrscheinlich der Name, Flink in unter 17 Minuten oder 10, was sie sagen. Dann haben wir ja die Gorillas. Gorillas wahrscheinlich, weil Gorillas starke, mächtige Tiere sind. Und jetzt habe ich für dich auch noch einen Lieferdienst mitgebracht.
Okay.
Die Alpakas.
Oh, das klingt süß.
Jetzt frage ich dich, also Gorillas, stark, mächtig, schnell. Hm. Flink ist Flink. Was glaubst du, ist der besondere Point von den Alpakas?
Treu-doof, ne? Alpakas sind treu-doof. Wenn man sie anschaut, es sind eigentlich so treu-doofe Tiere. Also, aber es sind halt Ledermark-Alpakas. Also ich kenne keine, der sagt, so Alpakas, boah, was für blöde Tiere, ne? Vielleicht ist es die Sympathie.
Einfach Marketing? Also wenn du dich entscheiden müsstest, du bestellst bei den Gorillas oder bei Alpakas, würdest du dich für die Alpakas entscheiden?
Ich wäre keiner Marke da treu.
Ach so,
na gut. Wer liefern kann, kann liefern.
Wenn du dich für die Alpakas entscheiden würdest, würdest du dich rein theoretisch eventuell für die grünen Gorillas entscheiden. Und so bezeichnen sie das. Und sie werden die grünen Gorillas, sie sind jetzt die Alpakas, sie haben aktuell eine Bewertung, also sie haben bei Investoren Gelder in Höhe von 5 Millionen Euro eingesammelt. Und was ist ihr USP, was denkst du, wenn sie jetzt grün sein wollen, die Alpakas?
Ja.
Sie wollen alles unverpackt liefern.
Ah.
Ja, und es ist nicht so, dass sie, so wie du jetzt einfach hier Rucola und dann muss ich nicht mehr selber los, sondern sie haben feste Touren, ungefähr 4 bis 5 Mal pro Tag. Und sie wollen so, dass ihre Rider, oder wahrscheinlich sind das dann Alpakas, dass ihre Alpakas nicht mehr zurück müssen, ja, um dieses Hin und Her zu vermeiden. Und ganz interessant, wenn es angenommen wird, ein großer Punkt zur Kundenbindung ist, sie werden ein eigenes, wegen unverpackt brauchst du ja irgendwelche Mehrwegbehälter, es wird ein eigenes Pfandsystem geben. Also sie bringen das und dann nehmen sie es wieder mit. Ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es hierfür einen Markt gibt, dass Leute sagen, doch, bevor ich hier immer, was weiß ich, 3, 4 Sachen nur bestelle, mache ich das einfach mal. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es jetzt selber nutzen würde, aber ich finde es eigentlich charmant, wenn du trotzdem weißt, du kriegst 4-mal am Tag die Möglichkeit zu bestellen, außer natürlich, du brauchst es schneller, dann musst du halt zu Gorillas oder Flink oder wie sie alle heißen gehen. Ein Rider kann bis zu 20 Kunden auf einer Tour anfahren. Das ist ziemlich gut. Das schaffen die anderen nicht. Und wie gesagt, ganz junges Startup. Fand ich aber mal interessant, darüber zu lesen. Was denkst du? Haben die Alpakas eine Chance?
Ja, warum nicht? Ne? Also gerade vielleicht in Berlin-Mitte ist es ja durchaus willkommen. Also noch willkommener als vielleicht auch eine spannende Kooperation mit Recap, wenn es eben hier um Pfandsysteme geht. Recap ist ja da auch sehr, sehr cooles Startup. Sieht man ja öfter in Bäckereien, auch auf Tankstellen, ne? Also die Kaffeebecher, die man im Prinzip dann einfach wieder mitnimmt und zurückgibt. Interessantes Startup, ich bin gespannt, wie es angenommen wird. Alphabet. hat Nachrichten gebracht, und zwar, man möchte ein neues Datenschutzmodell von Google aus planen, also sprich für Android-Nutzer. Und das, was Apple ja schon gemacht hat, ja, was natürlich dann auch gegen Facebook gesprochen hat und ich habe auch für die restliche Werbebranche, das war natürlich nicht so schön für die Werbebranche, aber jetzt hatte man die Befürchtung, dass das Alphabet ähnlich machen wird, aber es ist nicht ganz so schlimm, wie es erstmal klang. Und zwar hat Alphabet selber gesagt, oder Google dann in dem Falle, dass es eben keine Ambition gibt, da Apple nachzumachen in dieser Art und Weise, aber möchte eben mehr Maßnahmen zum privaten oder zum Schutz der Privatsphäre in Gang bringen in den kommenden Jahren. Also hier reden wir auch nicht von sofort und vom nächsten Monat, sondern erstmal so in den nächsten Jahren. Also sprich ganz konkret, die nächsten 2 Jahre soll alles erstmal so bleiben, was diesen Datenschutz und was jetzt auch, ich sag mal, diese Werbe-Cookies und alles betrifft.
Ja.
Nutzerinformationen sollen für Werbetreibende und Drittanbieter aber eben eingeschränkt werden nach den 2 Jahren. Und man möchte es aber eben nicht, wie gesagt, Apple machen, sondern man möchte eine bessere Alternative anbieten. Und man arbeitet jetzt eben an dieser Alternative, woran natürlich Facebook wiederum für sich auch zum Beispiel arbeitet oder Meta auch schon wieder arbeitet, ne? Oder so, dass man auch an dieser Geschichte bei Apple so ein bisschen vorbeikommt und trotzdem wieder Umsätze erlösen kann. Und Apple, und das ist so dieser, ich sag mal Seitenhieb seitens Android, die dann eben sagen, Apple hat halt keine Alternativlösung gebracht und das sei eben zum einen ineffizient und auch eigentlich schlecht für die App-Entwickler, die natürlich dadurch auch weniger Geld bekommen, was natürlich dann wiederum nicht unbedingt anspornt, um weitere Apps zu entwickeln. Das kann man natürlich für sich jeder einschätzen, wie er möchte. Und die heutigen Funktionen, wie gesagt, sollen noch 2 Jahre bestehen, bis es eine Alternative gibt. Nur mal so zu den Zahlen. Android hat einen Marktanteil von 80% weltweit. Rest ist nahezu iPhone. Ein bisschen was ist natürlich auch noch bei den Chinesen. Die haben eigene Betriebssysteme zum Teil. Und nun ist Alphabet natürlich auch nicht interessiert daran, den Werbemarkt zu schwächen. Sie sind ja schließlich einer der größten Werbenden überhaupt. Das wäre natürlich auch nicht ganz so produktiv. Ich finde es bloß schön, dass man hier eine Lösung anbieten möchte und an Alternativen forscht und trotzdem im Sinne des Kunden handeln kann. Also für alle, die jetzt bei Digital Turbine und Trade Desk und so schon verkauft haben, war vielleicht ein bisschen voreilig, ganz so dramatisch wird es dann hier in dem Falle nicht.
Die liefen ja ganz gut, die Turbine.
Mhm.
Ich habe das mit einem Bekannten von mir, wir haben drüber gesprochen und er ist daraufhin dann eingestiegen und er ist jetzt mal, warum bist du denn endlich mal bei der Turbine dabei? Ich habe nicht so viel Geld.
Ja.
Bist du eher jemand, der mit dem Schiff fahren würde oder eher mit dem Flugzeug fliegen würde?
Flugzeug geht halt schneller, ne?
Fährst du gerne Schiff?
Nee, ich glaube nicht. Aber weiß ich nicht. Also ich habe das keine Vorliebe.
Würdest du gerne mal U-Boot fahren?
U-Boot?
Nee, ja,
das ist tatsächlich
nicht. Ich muss jetzt irgendeine Überleitung
bringen. Ja, aber U-Boot würde ich, glaube ich, nicht fahren
wollen. Würdest du nicht?
Würde mich überhaupt nicht reizen. Also es sei denn, das sind schöne Fenster und man kann sich mal so die Unterwelt des Wassers anschauen, aber
ThyssenKrupp, die haben eine Sparte, die TKMS. Mhm. Und das steht für ThyssenKrupp Marine Systems.
Ja.
Und sie sind interessiert daran, diese Sparte mit vollen Auftragsbüchern irgendwie aus der Bilanz zu kriegen.
Ja.
Und sie versuchen, das mit einem Wettbewerber zu verschmelzen. Und es ist ganz interessant, weil sie haben eigentlich den Wunsch, hier einen europäischen Champion zu kreieren. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass für unsere die Politik aus Deutschland sagt tatsächlich, wir sind so gut in diesem ganzen Bereich, dass es eine Schlüsseltechnologie ist. Wegen unserer Marktführerschaft. Ja. Und jetzt ist natürlich das Interessante, man überlegt jetzt, mit wem könnte man sie verschmelzen? Und man geht aktiv wirklich auch auf Unternehmen zu und sagt, hey, wollt ihr nicht mit uns zusammen? Und sie hätten ganz gerne am liebsten erstmal Geld für einen Mehrheitsanteil. Aber wie groß ist deine Verhandlungsbasis, wenn du durch die ganze Branche rennst und sagst, hey, du, komm mal her. Hast du Lust, einen Mehrheitsanteil an mir zu haben? Ich bin echt viel wert, guck mal. Also, du verstehst das Dilemma, wenn man sich so anbietet.
Ja.
Finde ich doch ganz interessant, weil es scheint so, dass dieses Geschäftsmodell tatsächlich läuft. Wir dort Marktführer sind mit Schlüsseltechnologie angeblich auch haben und volle Auftragsbücher. Ich frage mich irgendwann, was macht ThyssenKrupp eigentlich noch den ganzen Tag? Und ich weiß, sie machen Automotive. Ich wohne jetzt hier in einem BMW-Werk. Da gibt es auch ThyssenKrupp Automotive. Aber ich finde es natürlich schade, weil einige haben die Befürchtung, und da gehe ich auch mit, dass wenn man nochmal einen europäischen Champion kreiert, zum Beispiel Airbus hat man ja gemacht mit den Franzosen, dass natürlich die Franzosen auch aktuell darauf interessiert sind oder bestrebt sind und noch mehr, einfach ihre eigenen Interessen durchzuboxen. Und deswegen versuchen sie ja immer mehr und mehr Airbus auch nach Frankreich zu holen und nicht in Deutschland zu lassen. Und jetzt hat man einen Wunschpartner sogar auserkoren und das ist die Fincantieri. Kommt aus Italien und würde auch tatsächlich gut passen, weil man schon die letzten Jahre oft miteinander zusammengearbeitet hat. Gibt nur einen großen Nachteil. Dieses Unternehmen aus Italien ist hochverschuldet und gehört zu 75% dem Staat.
Aha, super.
Der italienische Staat hat aber schon zugesagt, sie würden tatsächlich vermutlich helfen.
Werbung. Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte. Ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Das heißt, man würde jetzt wahrscheinlich wieder Steuergelder in die Hand nehmen.
Ah.
Diese investieren in ein deutsches Unternehmen, da eine Mehrheitsbeteiligung zu kriegen. Aber ich glaube, ThyssenKrupp spekuliert hier darauf, dass sie entweder, wenn man sagt, das ist ein super Ding, bringt man es ganz an die Börse, verkauft es, fertig. Aber man will jetzt hier irgendjemanden haben, der einen Mehrheitsanteil nimmt, der das ganze Geschäft wieder auf Vordermann, also es scheint ja eigentlich ganz gut zu laufen, auf Vordermann zu bringen, um dann nochmal richtig Kasse zu machen, wenn man den Minderheitsanteil dann irgendwann auch nochmal verkauft. Also ich glaube, man möchte hier doppelt abkassieren. Ich bin tatsächlich nicht so überzeugt. Finde es auch ganz schade. Also wenn man überzeugt ist, finde ich persönlich, dann würde man versuchen, ein Unternehmen selber an die Börse zu bringen und nicht zu sagen, hier, wir suchen händeringend nach einem Partner. Es gibt ja schon wilde Spekulationen. Ich wusste auch zum Beispiel gar nicht, dass Saab, der Automobilkonzern, ist auch ganz groß mit in diesem Bereich mit dabei. Und ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Das Lustige an der ganzen Sache, und das zeigt meines Erachtens nach auch die Verzweiflung von ThyssenKrupp, vor ein paar Wochen war ja die Hauptversammlung und da haben sie noch angekündigt, das soll unbedingt im Konzern bleiben. Es ist so wichtig für die Zukunft des Konzerns und jetzt auf einmal, lassen wir die U-Boote untergehen.
Ja, nein, also kannst du im Meer versenken.
Finde ich schwierig. Ich glaube, man sucht jetzt hier einfach einen Dumm.
Ja, offensichtlich. Ne?
Also, eine Zwangsehe.
Ja, wahrscheinlich ist auch die Not gar nicht mal so gering. Ne? Also scheint mir so, dass das jetzt nicht, ist halt auch ein ungesundes Unternehmen. Machen wir uns nichts vor. Es ist stark im Umbruch. Hier steht noch einiges bevor und als Investor würde ich hier ganz klar die Finger von lassen.
Was hat dich denn positiv überrascht die Woche?
Ah, top der Woche. Und da muss ich sagen, da bin ich total überzeugt und das war wirklich hervorragend. Ist einfach, und das waren die Quartalszahlen von Upstart. Was ist denn da passiert? Also Wahnsinnsquartalszahlen und hier wurde ja auch schon immer mal gesagt, so ja, braucht man das so Bonitätsprüfungen auf KI-Basis für die Banken und offensichtlich ja. Also die Banken scheinen hier abseits die Türen einzurennen. Man hat, und da fange ich mal im Umsatz an, 305 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das klingt jetzt erstmal natürlich nicht vergleichbar, aber im Vergleich zum Vorjahr 86,7 Millionen. Also von 86,7 auf 305 ist natürlich eine enorme Steigerung. Gewinn je Aktie statt die 7 Dollar Cent je Aktie im Vorjahresquartal, also vierte Quartal, sind es jetzt sogar fast 90 Cent je Aktie. Also auch das eine enorme Steigerung. Im ganzen Geschäftsjahr hat man 2,37 Dollar Gewinn gemacht, statt die 23 Cent im letzten Jahr. Also auch hier hat man enorm skaliert und eben auch schon in die Gewinne rein. Also hier macht man nicht nur gute Cashflows, man muss schon gar nicht mehr so sehr investieren, man kann sogar Gewinne richtig schon herausgeben, obwohl man noch in dieser Wachstumsphase ist. Das ist schon wirklich beachtlich. Man hat 850 Millionen Dollar Umsatz in 2021 gemacht. Nächstes Jahr geht es dann natürlich deutlich über die Milliarde. Und das kommt eben noch hinzu, was man eben auch nächstes Jahr, also jetzt 2022, enorm starke Aussichten mitgebracht hat, auch die Aussichten erhöht hat und gleichzeitig einfach mal noch sagt, dass man ein Aktienrückkaufprogramm auf diesem Niveau von 400 Millionen Dollar tätigt.
Ehrlich?
Richtig stark, oder? 400 Millionen Dollar.
Aber sie sind ja auch fast 50% immer noch weg vom Allzeithoch.
Nee, weiter sogar. Die sind deutlich weiter weg. Also die sind ja enorm runtergekommen vom Allzeithoch und seitdem haben sie ja ordentlich, deswegen auch hier wieder noch.
Ich muss mir jetzt gleich aufschreiben, vielleicht mache ich das nächste Woche.
Top der Woche war natürlich auch deswegen schon, weil Aktienrückkaufprogramm auf niedrigem Niveau. Perfekt.
Ja, super.
Und die Aktie ist in dem Folgetag plus 36% nach oben gelaufen. Danach gab es natürlich kleine Gewinnmitnahmen, aber langfristig, glaube ich, ist hier einfach wirklich noch viel, viel Luft nach oben. Sie haben noch, ich sag mal, viele Banken vor sich, die eben noch nicht Kunde sind und sie scheinen einen echten Mehrwert zu bringen. Und was natürlich die Fantasie dahinter ist bei Upstart, ist auch einfach, dass man noch weiter so stark wachsen kann, wenn auch die Zinsen jetzt erhöht werden, hat man natürlich auch, ich sag mal, noch mehr, Bedarf als Bank, dass die Kunden noch besser geratet sind. Ja. Also wenn, da möchte man weniger Ausfälle haben, ganz einfach, weil man da natürlich höhere Einnahmen oder auch Effizienzen erstellen kann. Und deswegen wird Upstart hier sicherlich nochmal einen Boost erleben, umso höher die Zinsen steigen, weil Kredite braucht man nach wie vor. Und da wird es bei Upstart sicherlich auch interessant sein, dass man hier einfach nur profitiert von der Anfrage des Kredits. Das ist schon stark. Was hat dich denn als Top der Woche so begeistert?
Als Top der Woche hat mich eigentlich tatsächlich begeistert Nvidia. Okay. Ich habe einen Artikel gelesen und Nvidia, also wenn man die Autoindustrie hat, dann hat man den Autobauer, den Konzern, und dieser Konzern diktiert seinen Zulieferbetrieben.
Das stimmt.
Eigentlich immer, was sie machen sollen. Da muss es so eine Pyramide geben. Ganz oben steht der Konzern und unten drunter sind die ganzen Zulieferer und die dürfen sich glücklich schätzen, mit denen zu arbeiten. Und jetzt auf einmal in dieser Pyramide hat wahrscheinlich jetzt einer mal nach oben geguckt und gesehen, Mensch, da ist ja gar nicht mehr so viel Sonne, weil da gibt es jetzt nochmal eine Pyramide, die einfach auf mich draufgesetzt wurde. Und das scheint Nvidia zu werden. Was ist passiert? Nvidia hat richtig starke Partnerschaften im Automobilbereich mit Mercedes, Audi und Volvo. Die sind schon mit dabei. Aber natürlich, es gibt auch andere Betriebssysteme, muss man auch ganz klar sagen. Und dieser Umsatz, glaube ich persönlich, und wir wissen ja selber, es ist eine zyklische Branche. Es geht auf und ab. Man ist in einem Segment tätig, was zyklisch ist. Da wird es interessant, ob sie es schaffen werden, diese Zyklik rauszukriegen. Aber der Umsatz dürfte in den nächsten Jahren meines Erachtens nach enorm skalieren im Bereich der Automobil, also im Bereich der Automobilchips. Warum? Man verkauft die Hardware, ne? Also man verkauft ganz verschiedene Halbleiter und diese Rechenleistung, die man halt auch hat, ist der Softwareverkauf dazu. Und wenn man dann irgendwann sich so ein Upgrade kauft, wie zum Beispiel, was weiß ich, wir beide, weil uns kalt ist, mal kurz eine Sitzheizung machen für temporär 6-7 Stunden, dann kriegt auch Nvidia hier einen Umsatzanteil. Und dieser Umsatzanteil soll bei mehr als 40% liegen. Und das ist natürlich, weißt du, also diese Fantasie, die Automobilbranche ist ja gigantisch, ganze Nationen, wir zum Beispiel ja auch, leben davon. Und hier scheint Nvidia richtig groß mit reinzugehen. Und das, und der, man sagt einfach, jetzt ist gerade erstmal der Anfang. Es gibt ja vom autonomen Fahren diese verschiedenen Stufen, 1 bis 5, und wir sind ja im Moment so bei der 2. Und allein schon ab der 3, wenn es richtig abgeht, dann dürften hier die Gewinne von Nvidia enorm skalieren.
Also Mercedes ist ja, glaube ich, jetzt, mit Mercedes hat man das erste Mal sogar einen 4er, ne? Glaube ich, 4 oder sogar 5.
Genau.
Die waren ja sogar schon recht weit. Ja,
genau. Und das ist ganz interessant. Und ich würde mal gleich weitermachen mit meinem Flop der Woche.
Okay.
Weil das ist nämlich die deutsche Autoindustrie. Und die deutsche Autoindustrie scheint hier komplette Trends einfach zu verpennen. Wir haben auch einen erschreckenden Artikel darüber
gelesen. Erzähl uns bitte was Neues.
Ja, das große Problem ist einfach, sie ignorieren das Wichtigste, was man braucht für ein Geschäft, das ist der Kunde. Und weißt du, welcher Markt im Moment riesig wegbricht für die deutschen Automobilhersteller? Das ist der chinesische. Und der chinesische ist einfach der größte Markt der Welt, das muss man einfach auch so sagen. Und wenn dieser jetzt wegbricht, weil die Leute wollen mehr rollendes Entertainment und sie wollen nicht mehr rollenden Hubraum und PS und Leistung, und es soll tatsächlich mehr ökologischer werden, es soll interessanter werden. Du kannst zum Beispiel bei Netflix, bei Tesla, kannst du zum Beispiel einfach Netflix gucken, während du lädst, wenn du da an deinem Supercharger stehst. Das geht einfach nicht. Und tatsächlich hat auch ein VW-Manager gesagt zum Handelsblatt, die Hardware, die man im ID3 und im ID4 verbaut hat, ist sicherlich nicht die leistungsfähigste. Sie basiert auch auf der Programmiersprache Java. Vorteil ist hier, sie ist ganz einfach zu programmieren. Nachteil, sie braucht enorme Kapazitäten, enorme Rechenleistung. Und deswegen sind einfach auch die Displays nicht so schnell wie zum Beispiel bei einem Tesla. Und was auch hier einfach, finde ich persönlich, wir brauchen mal ein bisschen wieder Mutige. Wir sind Ingenieure, wir sind Pioniere eigentlich auf diesem Bereich, in diesem Bereich. Und ein großes Problem sehe ich, toll für Nvidia, dass sie es jetzt schaffen, die Automobilbauer ins Boot da zu holen. Aber es gibt einen Autobauer auf der Welt im Moment. Da wird Nvidia wahrscheinlich, hat man sogar die Partnerschaft mit Nvidia mal gekündigt. Das ist Tesla. Weil Tesla als einziges Unternehmen sich traut, tatsächlich die Chips selber zu designen, selber produzieren zu lassen. Und man macht sich auch nicht abhängig. Wir sehen ja im Moment, ich kann es ja sagen, also bei meinem Dienstwagen, BMW kann nicht sagen, wann das Auto da ist. Mein Tesla, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Wir haben ja jetzt Tesla bestellt. Der ist, heute ist der 18., wenn wir aufnehmen, der ist seit dem 17. in Europa.
Ja.
Also es soll den nächsten Monat geben. Wann haben wir den bestellt? Im Dezember.
Mhm. Ne? Da kann jemand liefern.
Und das ist genau der Punkt. Und ich finde es total traurig, total schade. Und ich würde mir einfach wünschen, Mut zur Lücke, liebe deutsche Autoindustrie.
Ja, klar. Also ist ein Riesenthema. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, dass das Auto eben nicht mehr darum geht, nur noch Fahrgefühl und was auch immer. Also was halt früher mal Komponenten waren, wo man sagte, oh Mensch, das ist entscheidend für meinen Kauf. Ja. Sondern tatsächlich auch dieser Erlebnisfaktor. Ne? Und das merkt man ja schon, wenn man in ein Auto einsteigt und dort einfach diesen Bordcomputer bedient. Das ist ja wie so ein Handy. Ne? Entweder man kauft ein richtig billiges Handy, was recht schwache Prozessorleistung hat, natürlich auch dementsprechend schlechte Halbleiter oder auch schwache Halbleiter drin haben, dann ist natürlich auch das Display langsam, bis sich was öffnet, die Rechenleistung so schnell überfordert. Das hast du ja bei deutschen Automobil ganz häufig noch. Also selbst meines ist auch nur ein paar Jahre alt, 2 Jahre alt. Kannst ja auch hochhauen, wenn du das vergleichst mit einem normalen Tesla.
Aber wenn du jetzt ein neues Auto kaufen wollen würdest,
würdest
du anfangen, auch mehr so auf dieses Entertainment zu achten oder was dort einfach so ein bisschen, was dich begeistert, so ein paar coole Features, die nützlich sind, die dir helfen? Oder würdest du sagen, Leistung, Leistung, Leistung?
Nein, also Leistung sowieso nicht. Das ist ja eine Frage der Ökonomik. Ist ja eine Frage der Ökonomik, ob man sich das auch leisten möchte. Und da geht es mir natürlich jetzt noch nicht so sehr um das Entertainment, aber es wird dann natürlich kommen, sobald man das autonome Fahren selber wirklich hat und dann auch wirklich also einfach nur einsteigt, in dem Auto sitzt und dann entertained werden möchte oder vielleicht auch Ladezeiten hat, was ich natürlich jetzt noch nicht habe.
Ja.
Dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Ja, dann
es wird man aber auch super interessant, weil ich glaube, dass hier wird sehr viel Bewegung und sehr viel Tamtam in den Markt kommen.
Ja, ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob es in 10 Jahren noch alle Autobauer so gibt. Also hier wird es eine Konsolidierung auch in Deutschland geben.
Ja, genau. Das ist ja, also würde ich keinen Zweifel eingehen. Ja. Also bin ich mir eigentlich relativ sicher. Konsolidierung ist ein guter Punkt. Ich glaube, das werden wir auch bald im Streaming-Markt sehen. Vor allen Dingen im Sportgeschäft. Ich bin schockiert gewesen über die Nachricht, dass DAZN die Preise erhöht. Und nicht, weil ich ein verärgerter Kunde bin. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe das verfolgt, weil ich noch weiß, dass sie vor 1,5 Jahren ihre monatliche Abo-Preise von 9,99 auf 14,99 angehoben haben. Da war die Begründung ganz klar. Wir haben mehr Spiele, mehr Lizenzen, kostet eben mehr, lieber Kunde. Deswegen müssen wir auch ein bisschen mehr verlangen.
Yeah.
Geht ihr damit, würde keiner wahrscheinlich auch hinterfragen und sagen, okay, passt schon. Und diese Lizenzen sind natürlich nicht billig, wenn man viele Länder zeigt. Gerade auch die großen Fußballnationen sind natürlich da auch ein Riesengeschäft. Also ganz klar, dass man da auch mal erhöhen muss. Aber jetzt verdoppelt man eben schon wieder nach 1,5 Jahren und eben nicht mal nur um ein paar Euro oder um 5 Euro, sondern gleich mal pro Monat 29,99. Also man verdoppelt den Preis für neue Kunden.
Krass.
Und das schon direkt ab Februar. Also hier wird auch direkt keine, also hier scheint wohl, naja, kommen wir gleich nochmal drauf. Also hier scheint es auf jeden Fall ein paar Probleme zu geben. Das Nutzerwachstum selber war ja ohnehin relativ schwach, auch zuletzt. Man hat keine neuen großartigen Nutzer bekommen. Ist auch immer saisonal abhängig. Ne? Die Saison ist vorbei, dann ist Sommerpause. Da bezahlt man auch ungern für nichts. Und man merkt das eben so ein bisschen, dass man hier wahrscheinlich, wenn man es mal hochrechnet, auch so ein paar finanzielle Probleme bekommt. Also man verbrennt eben weiterhin Geld.
Zu wem gehören die?
Sie sind eigenständig.
Ach so.
Sie sind eigenständig und verbrennen halt unfassbar viel Kohle. Und das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch der Grund für den doppelten Monatspreis. Und ich glaube, hier ist ein Unternehmen richtig in Bedrängnis. Also hier finanziell in Bedrängnis, denn man würde wahrscheinlich nicht nach anderthalb Jahren so einen immensen Schritt machen, um hier Kosten zu decken. Ich glaube, erstmal darum geht es vor allen Dingen. Und dass das jetzt kein hochmarschiges Geschäft ist, das wissen wir ja. Also Streaming, gerade auch im Fußball, ist natürlich eine gewagte Geschichte. Und schön für Kunden, dass es das erstmal gibt. Ja, man hatte damals bei Sky gesagt, dass man die Lizenzen nicht nur an Sky geben möchte, weil man auch Wettbewerb schaffen möchte für den Kunden. Aber wenn man jetzt mal so drauf schaut, ich hätte Sky und ich würde gerne der Zone, ich würde alle Spiele sehen, dann habe ich hier natürlich plötzlich utopisch bezahlt. Ja. Also offensichtlich findet man auch keinen Investor mehr, der da hier ein bisschen Geld schießt. Deswegen muss man diese Preise aber wahrscheinlich erhöhen. Ist natürlich eine reine Spekulation, so von außen betrachtet. Und
Aktien von?
Genau. Also es wäre noch eine Idee, Geld zu beschaffen am Markt, dass man jetzt via IPO schnell mal rausgeht. Aber auch das kostet ja Geld. An IPO kriegt man ja nicht einfach mal so für lau. Also auch
über
da,
ein Spec.
Über ein Spec wäre eine Möglichkeit.
Dann würde man es kriegen.
Genau, aber dann würde ich jedem Investor sofort raten, macht die Augen auf, macht kauft ihr
Augen
nicht sofort
auf
zu.
Beim Aktienkauf.
Genau, es ist nicht so wie bei... Also, macht es nicht so wie bei Wish, ja, wo man dachte, so, wow, cooles Unternehmen, aber Kennzahlen war halt grottig, das wird wahrscheinlich ähnlich sein bei DAZN. Und ich finde es ein bisschen schade, weil DAZN natürlich als Idee und für den Kunden natürlich super war, man hatte so viele Spiele. Und wir sind ja ein Service-Podcast hier auch. Das verstehe ich uns natürlich auch, dass wir auch den Leuten vielleicht mal noch einen Service-Hinweis geben können. Mhm. Und zwar verschiedene Medien haben berichtet, aufgrund dieser DAZN-Preisanhöhung, dass man an verschiedenen Retailern, man hat vor allen Dingen auch Aldi genannt, dass man dort ja auch einfach diese Dessen oder das Zone Prepaid-Karte kaufen kann. Und die kostet ja nach wie vor, der hat ja einen Preis. Und für einen Monat eben diese 14,99, für, ich glaube 44,99 drei Monatskarte oder eben die 129,99 für die das ganze Jahr. Die könnte man ja kaufen, die sind 3 Jahre gültig. Man könnte also jetzt eine kaufen, die liegen lassen und dann erst in einem Jahr
die
einlösen.
3 Jahre
und dann hat man zumindest den Preis von jetzt gesichert, bis diese Karten ausgetauscht werden. Und dass das passiert, das weiß ich ja, weil das ja mein Job ist mit. Also ich habe es ja damals gesehen, dass wir die Saunkarten hatten, ja hingehangen. Und gerade bei Rewe, bei Penny,
gehen die gut?
Bei Kaufland, kann ich jetzt nicht direkt sagen. Also sicherlich wird es ja eines Mal geben. Die werden halt auch verkauft mal mit, keine Frage. Aber ich könnte sein, dass die jetzt eben sehr gut gehen, weil genau dieser Trick natürlich auch, ich sag mal, in den Medien kommuniziert wird.
Du könntest ja jetzt Reseller werden.
Das ist ja auch ein, könnte man machen, wenn man nicht weiß, ob sie noch 3 Jahre gibt, das ist wahrscheinlich das größte Problem.
Du willst die Champions League gucken, dann kauf bei Marcel.
Genau, auf jeden Fall ist das ein Schlupfloch für letzten Endes für die Kunden, für 3 Jahre zumindest noch den Preis von jetzt zu sichern.
Verklagt.
Und wer das möchte, kann es noch machen. Also so wird es zumindest in den Medien kommuniziert. Wie gesagt, Aldi hat auch dazu ein Statement gegeben, haben gesagt gehabt, 3 Jahre haben diese diese Prepaid-Karten ihre Gültigkeit. Das heißt, letzten Endes.
Aber dann wäre das doch jetzt auch bei Spotify. Die haben doch auch die Preise angehoben, oder?
Nee, wüsste ich nicht. Also ich
bezahle oder, Spotify. Man könnte ja jetzt spekulativ diese Dinger kaufen.
Ja, aber dann.
Für Sachen, wo man Netflix.
Bei Netflix war es ja auch mal ähnlich, ja. Das stimmt. Da wurde dann auch die Karten ausgetauscht auf 25 Euro oder variabel dann. Wie es ist. Aber ich glaube, hier wird es auf jeden Fall spannend und ich glaube, ich würde es trotzdem nicht raten, hier auf extremen Vorrat zu kaufen, weil am Ende sind die vielleicht gar nicht mehr existent in 1, 2 Jahren.
Dann musst du den Insolvenzverwalter anrufen. Und
dann wird es blöd, wenn du dann hier wieder für umsonst bezahlt hast.
Kommen wir zu einem schwierigen Thema und das ist das Thema heute und muss man auch tatsächlich sagen, ich war beim Fußball letztes Wochenende, als ich die Nachricht gesehen habe, dass angeblich diesen Mittwoch Putin befehlen wollte, dass man in die Ukraine einmarschiert. Ich war wirklich erschüttert. Mich nimmt sowas auch mit, weil ich finde, hässliche Sache. Also auch diese ganze Thematik Krieg direkt vor unserer Haustür. Und ich bin nach Hause gekommen, habe erstmal Nachrichten geguckt. Ich konnte auch das Spiel nicht mehr genießen, weil es natürlich auch viele Dokumentationen gibt und alles. Und auch ich habe noch das große Glück, wenn ich mit meinen Großeltern spreche, wie viel Leid auch diese Weltkriege über meine Großeltern gebracht haben.
Werbung. Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Kann man eigentlich nur hoffen, dass es nie wieder so weit kommt, dass wir also einen heißen Krieg erleben. Ich muss sagen, man hat ja jetzt die Woche auch gemerkt, dass unser Bundeskanzler da war. Es scheint so, als hätte er dort auch gut deeskalierend gewirkt. Das ist natürlich jetzt auch nur alles meine Meinung, muss man auch dazu sagen. Also jetzt ist natürlich die andere Frage, weil sowas bewegt natürlich auch die Kapitalmärkte. Ihr werdet es gemerkt haben, die letzten Tage und Wochen auch im Depot. Erst die Tech-Rücksetzer, jetzt der Ukraine-Konflikt. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es im Depot aussehen würde, hätte es am Mittwoch wirklich diesen Einmarsch gegeben. Und man sieht natürlich, Herr Putin ist ein schwieriger Charakter. Das muss man auch einfach dazu sagen. Also meines Erachtens nach, ich hoffe, dass das alles gut wird. Ich hoffe tatsächlich auch, dass dieses Thema, dass die Ukraine weiter ein freies, selbstständiges Land bleibt, auch bald gegessen ist. Wichtig ist, wir müssen uns natürlich damit beschäftigen. Viele sagen ja jetzt auch, Mensch, ihr seid doch kein Politik-Podcast. Deswegen ist es von meiner Seite aus das jetzt auch schon gewesen. Tatsächlich aber, ich habe mein eigenes Geld natürlich auch investiert in der Weltwirtschaft. Und es gibt Unternehmen, die sind natürlich auch noch abhängig von der Ukraine oder Wirtschaftler haben wirtschaftliche Interessen in der Ukraine und auch in Russland. Und das bewegt dann meistens auch eine gesamte Branche oder aktuell natürlich auch den gesamten Markt. Und deswegen können wir auch nicht immer politische Ereignisse hier einfach außen vor lassen.
Nee, das ist richtig, na klar.
Also, wie hast du es denn aufgenommen? Was sind deine Gedanken
dazu? Ja, also am Anfang hat man es ja auch so ein bisschen klein, also auch ich hätte gedacht, naja, komm, da passiert jetzt auch nichts. Ne? Ja. Aber als ich das dann so zuspitze, ist es natürlich dann schon etwas Bedenkliches, wo man dann sagt, so, okay, wirklich jetzt so nah. Und wir haben es ja, ich sag mal, 2014 auch gemerkt, das war ja auch in Bezug zur Börse interessant, als die Krim annektiert wurde. Und da gibt es natürlich verschiedenste Meinungen und vielleicht auch manche argumentieren aus Putin-Sicht, manche eben aus EU-Sicht, westlicher Sicht. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich glaube, es ist auch nicht mit wenigen Sätzen gesagt, dass Putin der Blöde ist oder, ne, also hier gibt es definitiv Interessen aus allen Richtungen und ich glaube, man muss das Ganze sehr differenziert angehen und es hilft am Ende ja auch nichts, alle zu verurteilen. Im Prinzip muss man hier eine Lösung finden. Ich fand auch, dass Scholz hier, das ist auch meine persönliche Meinung, tatsächlich einen guten Job gemacht hat vor Ort. Ja, ich meine, er musste erstmal Putin sehen über diesen langen Tisch. Ja, Wahnsinn. ist schon wieder doch interessant. Sollten
wir vielleicht auch
machen. Ja, und die ganzen Delegierten, dass sie 4 Tests machen mussten, PCR-Tests und so. Das, also meine Theorie ist tatsächlich, dass Putin so merkte, dass es so ein bisschen, naja, er wird nicht mehr so richtig ernst genommen. Ne? Die Weltwirtschaft läuft davon. China ist, ich sag mal, Nachbarland letzten Endes und hat da eben ganz andere Dynamiken. Und auch die Bevölkerung Russland sieht eben, dass es funktioniert, dass man selbst mit ein bisschen westlicher Dynamik auch so ein bisschen mehr Wohlstand erreicht offenbar. Und es ist denen einfach freier, was es bedeutet, freier zu sein. Und so richtig gut geht es ja der großen Masse in Russland auch nicht. Also muss man hier vielleicht mal ein bisschen die Trommel drehen und mal ein bisschen Palermo machen. Leider Gottes macht er das, auf natürlich Kosten anderer Länder, was natürlich, wie ich finde, natürlich schwierig ist. Wichtig ist, diesen Konflikt am Ende doch zu lösen, dass man das Ganze mit Kompromissen, das wird auch nicht alle glücklich machen, wie ein Kompromiss eben so ist. Ja. Aber ich glaube, hier muss man mit Vorsicht rangehen, natürlich auch als westliche Politiker, natürlich auch Putin selber, kann mir eh nicht vorstellen, dass er letzten Endes ein richtiges Interesse hat an einem echten Krieg. Es bringt ihm ja letzten Endes auch nichts, ja, außer Ressourcenverschwendung, die ja ohnehin schon hoch ist. Und wie gesagt, die Russen haben ein geringeres BIP als die Italiener. Das soll auch jetzt nicht, also soll schon was heißen fürs größte Land flächenmäßig der Welt. Also ziemlich schwierig. Aber
sie haben aber Öl, Gas und Gerhard Schröder.
Genau, richtig. Ja, aber am Ende kommt nichts bei der Bevölkerung an und offensichtlich ist der Kommunismus dann hier doch nicht so effizient, wie die Befürworter es eben so sagen. Was auch immer, für uns ist natürlich relevant, was es an den Märkten macht. Und wir sehen diese Unsicherheit. Wir haben natürlich, also nicht nur das, es gab die Zinsanhebungen und auch da noch die Unsicherheit, warum die Märkte unruhig sind, weil es einfach noch keine konkreten Termine gibt. Wann werden hier wie die Zinsen erhöht, in welcher Höhe und natürlich auch wie oft in diesem Jahr. Wenn das mal klar wäre, glaube ich, gibt es langsam Beruhigung, weil der Markt weiß, worauf er sich einstellen muss. Diese Unsicherheit belastet die Märkte. Dazu kommt dieser Konflikt, der ja durchaus Potenzial hat, auch größer zu werden. Also hier muss man eben, wie gesagt, mit Fingerspitzengefühl rangehen. Und es ist natürlich auch wichtig zu hinterfragen, wie groß wird eine Auseinandersetzung. Also Worst Case, Russland marschiert in Ukraine ein. Sehen wir dann zu, wird es dann, ich sag mal, wird Russland vom Markt genommen? Werden die diesen Zahlungsverkehr nicht mehr teilnehmen dürfen? Also wirtschaftlich wird es wahrscheinlich ein Rieseneigentor für Russland am Ende des Tages.
Das weiß auch der Herr Putin.
Und das weiß er auch, weil er eben nicht mehr die Macht hat, wie er es mal hatte, zumindest weltwirtschaftlich gesehen. Ja. Er weiß noch, wie er gut Salz reinstreuen kann in die Harmonie der Welt, aber am Ende des Tages ist halt die Frage, ob er nicht selber sich dabei ein großes Problem ans Bein lastet. Wie auch immer, bürstlich ist es natürlich trotzdem ein Unsicherheitsfaktor, der da ist. Und wie war es bisher historisch? Und das nur mal ganz grob gesagt, also ich habe es auch aus dem Costolani-Buch, wenn man es mal gelesen hat, dass zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg die Märkte, nachdem der Krieg begonnen hat, auch erstmal noch weiter gelaufen sind, nach oben. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer ein Grund, dass die Börse einstürzt. Ja? Also das heißt nicht, dass es ein Auslöser sein muss für einen Crash. Die Frage ist natürlich, welche Länder sind betroffen? Wie wird die Wirtschaft, ich sag mal, auch beeinflusst von dieser Thematik Krieg? Ja, also sobald es losgeht, dass natürlich dann Unternehmen zwangstechnisch umschichten müssen keine Ahnung, auf irgendwelche Munition, dann ist das natürlich schon ein erheblicher Eingriff, dann ist das natürlich auch für die Wirtschaft schlecht, weil natürlich auch dementsprechend alles andere, dann hat man auch andere Probleme, muss man ja sagen, als die Altersvorsorge wahrscheinlich. Ne? Also jetzt ist bloß die Frage, sollte es zum schlimmsten Fall kommen? Und das muss man ja leider durchdenken, auch aus Investorensicht ganz nüchtern betrachtet, so traurig es eben auch dann für den Fall wäre. Wie geht man vor? Und die Ukraine, weltwirtschaftlich gesehen, nicht wirklich relevant. Russland maximal im Energiesektor und alles andere, ich sag mal auch was, selbst Luxusgüter wird mehr getragen von China. Es gibt ein paar Geschäftsbereiche, da ist Russland sicherlich immer noch wichtig, also auch für die jeweiligen Unternehmen.
Ja.
Aber ich glaube, vom Weltweiten gesehen ist das, glaube ich, nicht allzu dramatisch. Das heißt, macht es Sinn, und das wurde mir ja gefragt, das Depot zu veräußern und dann einfach, wenn der Krieg so bis vielleicht wieder vorbei ist, wenn es eine Einigung gibt, dann einfach tiefer einzusteigen. Ich finde, nein, ganz einfach, weil man A, natürlich eine Buy-and-Hold-Position nicht in Frage stellen sollte, B, weil sich der Markt nicht verkleinert, das Wachstum wird nicht geringer deswegen, es sei denn, man hat jetzt wirklich das eine spezielle Unternehmen, was einfach in Russland 40% der Umsätze macht, dann hat man vielleicht da ein bisschen Schwierigkeiten oder man hat halt russische Aktien im Depot. Philipp, was hältst du von russischen Aktien?
Nicht.
Wie wir es auch immer wieder sagen. Ne? Also gut, klar, ist Gazprom gut gelaufen für eine Zeit. Ne? Das ist halt eine reine Spekulation. Aber man muss halt damit rechnen, dass solche Sachen dann auch mal passieren und dann gegebenenfalls genau das Gegenteil passiert. Ne? Also wie auch jetzt die Bank, Sberbank, die ja auch durchaus erstmal ins Bodenlose gefallen ist. Und es sind Risiken, die man in der Region dann eingeht als Anleger. Solche Aktien kann man vielleicht durchaus mal in Frage stellen. Vielleicht auch Unternehmen in Deutschland oder in Europa, die sehr viel Geld in Russland oder Ukraine auch verdienen. Das kann man sich ja alles anschauen. Und die würde ich tatsächlich überlegen, also rein vom Gefühl her sagen, also sollte das eskalieren, wird es weniger werden. Selbst Sanktionen würden dazu führen, dass Unternehmen natürlich dann weniger Umsätze machen in Russland.
Ja.
All das sind Punkte, da würde ich auf jeden Fall mal drauf schauen. Aber ich sag mal, alle so, die weltweit größtenteils ihre Gewinne Umsätze erzielen.
Ich frage mich jetzt gerade, dass ich sage, Mensch, wenn man jetzt russische Aktien vorher hatte, dann hat man ja dort investiert, auch weil man glaubt, dass Putin mit seinem autoritären Verhalten Russlands Wirtschaft besser machen wird. Und warum, also so hart das jetzt klingt, dann sollte man aber doch jetzt eher nicht verkaufen, weil man muss ja eigentlich die Gegenposition einnehmen. Man muss ja sagen, also wir beide sagen, Krieg ist doof, Russland schwierig, aber eigentlich, wenn man in Russland investiert ist, nimmt man ja die Gegenposition ein, dass man sagt, Russland ist super, Wirtschaft ist stark, Wirtschaft wird wachsen, das, was Herr Putin macht, finde ich klasse.
Ja, ich würde es differenziert sehen, weil Leute, die Gazprom kaufen, haben ja nicht gekauft, weil die jetzt wahnsinniges Wachstum sehen. Ja,
aber sie
sehen.
Glauben an Russland.
Ja, sie glauben vor allen Dingen an die 8% Dividendenrendite.
Naja, die halt aber, gut, ja, aber wenn so, man das so. Macht, dann ja. ist man dann auch selber schuld, wenn es dann rappelt.
Ja, das ist halt eine, ich sag mal, Dividendenstrategie in Anführungsstrichen, aber ja. ohne die Rücksichtnahme auf gewisse Entwicklungen, die ja stattfinden können. Das ist manchmal vielleicht einfach ein bisschen einseitig betrachtet und wir werden jetzt wahrscheinlich wieder in den Kommentaren hören, wie doof wir doch sind, dass wir Gazprom schon wieder hier schlecht reden und vielleicht auch andere russische Unternehmen, ja. weil sie ja wahnsinnige Dividenden zahlen. Die Frage ist nur, wie lange können sie es und werden sie es auch im Zweifel. Aber ja, du hast natürlich recht, also für jemanden, der in Russland investiert, wenn er sich mehr Gedanken gemacht hat, als nur die Dividendenrendite zu sehen, dann ist das sicherlich... Muss also, man da natürlich dann treu
ihr merkt, dass,
bleibt man ja, treu oder nicht?
Ne? Das ist auch immer eine ganz wichtige Sache. Schaut euch an, wo die Unternehmen ihre Umsätze erzielen. In welchen Ländern, in welchen Währungen. Das ist, ich würde jetzt auch gerade kein Unternehmen kaufen, was nur in türkischer Lira ihre... Also ja, das ist schwierig.
Es ist ähnliches also, Prinzip, ja.
Genau, also du sagst buy and hold. Stay richtig, long, ja. stay strong.
Und trotzdem beim Hausaufgaben machen mal schauen, ja. ob es bestimmte Unternehmen gibt, die vielleicht wirklich zu Russland lastig ihre Umsätze gestalten, ja. wo man vielleicht aufpassen muss, dass die Abhängigkeit hier da nicht
vielleicht
zu groß
wir mal
ist.
So ein ja. bisschen so für die Holding mal so eine Art unsere Kaufcheckliste mal machen, wie wir es durchgehen, dass sie einfach mal so eine Idee bekommt oder bei unserem MVI-Tagebuch vielleicht mal so ein müssen wir uns mal was überlegen.
Ist ja da auch immer wieder am Anfang, die Regeln haben wir ja trotzdem immer wieder drin, wie wir vorgehen, ja. wenn wir kaufen. Also da, dass man auch wirklich, ich sag mal, ein paar Punkte berücksichtigt, die einfach wichtig sind, ja. bevor man kauft. Und jetzt ist natürlich auch ein Ding, wenn man alles verkaufen würde, angenommen, ja. ne, um zu spekulieren, dass man tiefer einsteigen kann, was ist, wenn einfach gar kein Krieg passiert? Was ist einfach, wenn die Einigung kommt?
Es ist eine Spekulation.
Es ist eine Spekulation auf Krieg. Und
man shortet Endes, sich aber eigentlich so selber und man shortet auch den gesunden Menschenverstand.
Genau, weil man eigentlich, letzten Endes gibt es für niemanden Interesse, ja. da wirklich einen echten heißen Krieg zu erstellen. Würde ich, ja. jetzt, würde ich jetzt mal so von außen meiner Meinung nach betrachten.
Ja.
Und wenn es nicht eintritt, werden die Märkte zumindest eine Unsicherheit ablegen. Das heißt, dann werden auch Kurse wieder in die richtige Richtung gehen. Und jetzt ja. möchte ich jemanden sehen, der genau zu dem Zeitpunkt perfekt auf den Kaufbutton drückt, um dann dort einzukaufen, wenn er nicht schon eh tiefer verkauft hat. Also auf solche Sachen würde ich nicht teilen.
Schwierig,
das ist eigentlich Quatsch. Und dann lieber mal unten in der Talsohle. Selbst wenn es jetzt nochmal, angenommen es kommt zum Krieg, der Markt geht runter, dann kauft doch eher nach, als alles vorher zu verkaufen. Es einfach ruhig bleiben. Krieg wird nicht die Weltwirtschaft zerstören, wenn es jetzt kein Weltkrieg ist. Aber davon gehen wir jetzt mal stark aus.
Ja, dann haben wir auch andere Probleme
genau, dann
als
haben wir,
unsere Aktien.
Also Altersvorsorge. Ne? Dann ist es, glaube ich, ich sag mal, nicht
meistens Thema. Werden ja dann auch die Börsen teilweise geschlossen. Dass wirklich gar kein Handel mehr stattfindet.
Genau, im Zweiten Weltkrieg gab es ja auch lange Zeit keinen Handel. Ne? Also Kosolani hatte davon berichtet.
Was würde ich machen? Wenn ich weiterhin überzeugt bin, dass die Menschheit sich weiterentwickelt, dann würde ich überlegen, bei einem großen Depot und begrenzten Mitteln, wenn ich jetzt nicht weiß, ich kann jede Position nachkaufen, Sparpläne einzustellen, zu starten. Kann man meist bei fast allen Banken kostenlos machen.
Ja.
Ich würde tatsächlich auch, wie immer, ich habe ja so ein paar Unternehmen wie, was wäre Air Liquid, wo ich nie was machen würde, aber es gibt ja auch ein paar spekulativere Sachen, wo ich dann nochmal sage, immer bei 100%, ich nehme einfach mal Gewinne mit. Und das könnte man überlegen, weil dann ist es, also ich, für mich ist die Position nicht abgeschrieben vom Newsflow und alles, aber wenn das dann mal, ich sehe es ja bei CrowdStrike, 415% im Plus gewesen, jetzt nur noch 250%. Diesen Weg nach unten gehe ich entspannt mit, ohne da, und freue mich auch noch, 250% im Plus. Man kann tatsächlich überlegen, wenn sich die Weltwirtschaft, also diese politische Situation mal wieder ein bisschen normalisiert hat, ob man vielleicht sich auch mal überlegt, nicht nur Cashflow-abhängige Unternehmen zu kaufen, sondern Cashflow-starke Geschäfte, also Unternehmen, Geschäftsmodelle. Beispiel. Eine PepsiCo, die noch wächst. Auch British American Tobacco, also auch die Tabak. Es gibt jedes Jahr mehr und mehr Raucher auf der Welt. Auch diese wachsen noch. Die haben jetzt natürlich Hochkonjunktur, aber jetzt dort wieder einzusteigen, genauso wie jetzt bei Shell einzusteigen, ist meines Erachtens nach wieder der falsche Weg.
Genau, Zyklik an der falschen Stelle erwischt.
Kaufen, wenn Kanonen donnern, das ist immer ganz wichtig. Und dann muss man aber auch bereit sein, da aggressiv vielleicht auch mal zuzukaufen. Weiterer Punkt, ruhig bleiben.
Ja, tatsächlich, ne? Einfach nicht, also sind politische Börsen, sind es ja auch, ja. Also Spannungen
und die gibt es immer wieder. Und weil, wenn wir das nicht hätten, dann würde dieser Markt einfach immer nach oben laufen. Wir beide würden hier nicht sitzen. Ihr würdet uns nicht zuhören, ihr würdet uns nicht zugucken.
Weil es keinen Sinn machen würde.
Jeder würde einfach alles machen und in Aktien investieren.
Ich möchte den Bogen nochmal schlagen zur Ukraine-Krise von 2014, als die Krim annektiert wurde. Ich meine, das wurde auch heiß, das wurde scharf geschossen. Also es gab auch da unendliches Leid. Und die Börsen sind in dem Jahr auch sehr volatil zugegangen. Ja. Es ging seitwärts, über ein Jahr seitwärts. Es war jetzt kein Bulle, der da war, aber es war auch kein Ende des wirtschaftlichen Lebens. Also man muss das trennen, man muss es differenzieren und man muss vor allen Dingen, ich sag mal, so politische Sachen, die haben kurze Beine. Und mit kurze Beine meine ich, dass man auch relativ schnell am Markt sieht, dass
aber
vergessen
wurde. Aber
man
sollte dem Ganzen auch mal, so, man sagt im Schnitt 1,5 Jahre.
Ja, das ist
halt auch 18 Monate muss man auch mal bereit, aber man, wir sagen ja auch selber, investiert erst, was ihr bereit seid, 10 Jahre liegen zu lassen.
Genau, richtig. Weil alles, was so unter 2 Jahre ist, sollte man eh nicht investieren. Das alle andere ist Zockerei. Und deswegen auch hier vielleicht deine Taktik super gut, in solchen Momenten einfach mal nicht reinschauen und vielleicht dann mal reinschauen und sagen, oh, wo kann ich denn jetzt hier nachkaufen oder wo kann ich hier den Sparplan vielleicht verstärkt einrichten, um Stärken oder zumindest gute Möglichkeiten zu stärken. Und ich glaube, hier ganz wichtig, dass man nicht überreagieren sollte, nicht alles auf Verkaufen. Es geht um die Altersvorsorge, das ist eben nicht, hoffentlich nicht morgen. Für die, die es morgen haben, haben sich eine andere Situation, müssen es natürlich dann ein bisschen anders kalkulieren. Aber ich glaube, für uns, aus unserer Sicht, so traurig es ist, aber rein rational betrachtet, was mir am Markt wichtig ist, straight durch.
Wichtig ist natürlich auch, an der Börse wird die Zukunft gehandelt mit auch oder hoffentlich mit unseren Investmentideen. Marcel, meine Investmentidee die Woche ist Nvidia. Der ARM-Deal ist geplatzt, aber die Mobilitätsfantasie ist vorhanden.
Ja.
Und ich finde es super.
Vor allem, weil es auch das ist, was aktuell rückgängig ist. Also sprich, die anderen zwei Segmente laufen richtig stark und der Automobilsektor wird auch noch richtig stark laufen, weil dort ja erst die Transformation
richtig beginnt. Wenn da die Zyklik wieder losgeht.
Herrlich. Und vor allem, weil natürlich dann drei verschiedene Branchen sich gegenseitig aufheben in der Zyklik. Ne?
Das ist ja auch ein Vorteil. So sieht's aus. Wen hast du uns mitgebracht?
Der Upstart, ganz klar. Nach dem Top der Woche und nach diesen Zahlen kann man eigentlich da nicht mehr vorbei. Ich finde es Riesennummer, solche Wachstumsraten. Und selbst wenn die Wachstumsdynamik natürlich hier auch irgendwann nachlassen wird, ist das natürlich hoch profitabel, wenn man eben schon jetzt so aber skalieren kann.
Wenn ich mir das so anschaue, auch so, ich habe es gerade offen, das ist ihr rechnet Analysten mit einer Gewinnverdopplung die nächsten Jahre. Man ist nicht verschuldet. Der Free Cashflow, er legt zu.
Ja, eine Verdopplung vom Gewinn wäre ja im Prinzip sogar eine abschwächelnde Wachstumsdynamik. Mhm. Man kommt ja von weit über 100%.
Eieieiei. Was gibt's nächste Woche?
Ja, auch da gibt's wieder Quartalszahlen, lieber Philipp. Am Montag ist ja Feiertag in den USA. Das heißt, auch hier wird natürlich an dem Freitag nicht viel zu erwarten sein an den Börsen, weil natürlich sich keiner die Unsicherheit für die 3 Tage, gerade im Hinblick auf die Russland-Ukraine-Krise, sich diesen Risiko aussetzen wird. Deswegen am Montag nicht viel. Am Dienstag wird Home Depot berichten. Medtronic ist dabei. In Deutschland Fresenius und Fresenius Medical Care. Auch immer wieder interessant, ob man sich so ein bisschen von diesem Corona-Tiefs erholen kann. Am Abend Public Storage, Palo Alto Networks, vielleicht die erste Vorgeschmack für die Cybersecurity-Aktien, die bisher noch nicht dabei waren. Die Nubank, frisch nach dem IPO, die ersten Quartalzahlen, gestern richtig stark gestiegen, nachdem auch bekannt wurde, dass der Herr Warren Buffett wohl Interesse hat oder schon eingestiegen ist. Ich habe es gar nicht genau gesehen. Ich glaube, er ist dabei, ne? Deshalb investiert bei der Nubank aus Südamerika.
Ich glaube, ja, er hat ja auch bei Activision gekauft, kurz vor der Übernahme.
Ein Challenger, böses Ding.
Dass sein guter Kumpel Warren, Bill Gates ja auch noch große Microsoft-Aktien hat.
Das stimmt.
Ein
Schelm, wer böses denkt. Realty Income wird noch berichten, dann am Mittwoch gibt es Iberdrola-Zahlen. Stellantis wird berichten, auch hier für den Automobilsektor sicherlich nicht ganz uninteressant. Danone, Henkel, die ganzen Klassiker. Dann am Abend auch da Rio Tinto, Booking Holdings, auch jetzt fast auf Allzeithoch mittlerweile. Gute Zahlen bisher im Tourismusbereich, muss man auch vielleicht mal noch vorher mit sagen. Deswegen glaube ich, wird es auch für Booking doch interessant. Die Quartalzahlen sollten also gut ausfallen. Am Donnerstag nochmal Alibaba, die Zahlen. Auch hier wird es spannend, die Chinesen berichten mit NetEase Games, auch die natürlich unter starkem Beschuss aufgrund der Regulatorik. American Tower, wir sind dabei, wir werden gespannt sein dürfen. Moderna darf berichten. Und am Abend gibt es dann Zahlen bei dir. Intuit wird wird, das wird spannend. Hier bin ich ja auf der Lauer nach wie vor.
So gut.
Ja, wird auch da spannend. Blog wird berichten. Das könnte sehr interessant werden. Also hier bin ich tatsächlich ganz schön aufgeregt vor. Coinbase ist mit dabei. Also auch du wirst da hier auf deine Kosten kommen. Autodesk wird berichten. Auch das sehr spannend. Zscaler ist mit dabei. Auch das kann ich mir nur anschauen, weil ich es ja im Depot habe. Am Freitag Sempra Energy, BASF und die Swiss Re. Philipp, was gibt's für Geld?
Oh, es gibt ordentlich Geld nächste Woche.
Ui.
Norfolk Southern am Montag. Mueller ist dabei. Dienstag Infineon. Aurubis. Dann Mittwoch Constellation Brand. Market Access wird präsentieren. Ich bin sehr gespannt.
Also Zahlen, meinst du?
Ja, Zahlen. Hm. Dann, ach ja, stimmt, Zahlen. Oh, hm. Dann Dolby. Hat der Peter auch eine Aktienanalyse zugeschrieben. Paychecks am Donnerstag, da kriegen wir beide wieder Dividende.
Ja.
Freitag, Charles Schwab, Equinor. Dann Starbucks wird bezahlen. Wen kennt man hier noch so? Die Timberland Bank, die Woodlands Bank. Die Citigroup wird bezahlen. Williams Sonoma. Also es gibt mal wieder für jeden wahrscheinlich wieder ein bisschen was dabei. Marcel,
ja.
Ich bedanke mich bei dir. Ich freue mich total auf Sonntag. Wir ziehen die nächste Branche für unsere MVI Holding. Wir haben diese Woche Novo Nordisk gekauft, wie versprochen. Und wir verlosen die Check-Aktie.
Genau.
Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.